Willkommen zurück zur fünften Episode zu den Träumen. Es heißt, Jakob träumt, weil er vor seinem Zwillingsbruder Esau fliehen musste. Auf der Flucht vor Esau sein, das ist die Voraussetzung, um träumen zu können. Wir erinnern uns, Esau ist der erstgeborene hebräisch Bechor, also die totale Zweiheit. Im Zahlenwert 2, 20, 200, sprich 222, das eben ist die totale Zweiheit. Man könnte sagen, total die Zweiheit der Schöpfung repräsentierend bzw. die Polarität in der Schöpfung. Esau entspricht dem Erscheinenden. Er ist rau und stark behaart. Haare sind das Zeichen, dass die unmittelbare Verbindung zu Gott verloren gegangen ist. Denn da, wo der Mensch, der ursprüngliche Adam, an seinem Körper die Tore hatte zum Empfangen der göttlichen Kräfte, wächst jetzt dem gefallenen Adam das Haar. Er hatte schließlich vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Esau verkörpert unsere Realität hier im Äußeren. Hier herrschen raue Sitten, hier hat man Haare auf den Zähnen, wie der Volksmund zu sagen pflegt. Hier herrscht das Gesetz der Auslese, das Recht des Stärkeren. Esau ist ein Jäger. Er stellt dem Wild nach. Er zeigt das Verhalten, das auch wir uns zulegen müssen, wenn wir in der harten Realität nicht untergehen wollen. Wir müssen den harten Tatsachen nüchtern und wachsam ins Auge sehen. Deshalb ist uns ein schmackhaftes Essen, ein Linsengericht lieber als das Erstgeburtsrecht, das heißt, als Erstgeborener die Schöpfung in allen Belangen zu repräsentieren. Die Schöpfung ist unserer Esau-Seite ziemlich egal. Aber Esau will Jakob umbringen, denn Jakob ist anders. Er ist nicht zu fassen, er ist ein Verborgener. Er hat die Alternative in seinem Namen. Jakob, hebräisch Ekef, hat im Stamm das Wort Alternative. Jakob, der Fersenhalter, sagt man. Im Begriff Ferse liegt die Alternative. Rechter Fuß, linker Fuß. Esau hat das nicht. Er ist geradlinig, einseitig, aufs Äußere bedacht. Der Sinn des Lebens aber liegt in Einheit beider Seiten, des Verborgenen auf Jakobs Seite und dem Offenen auf Esaus Seite. Jakob wird in diesem Zusammenhang als hebräisch Neshama, als lebendige Seele, angesehen. Es ist an den nächtlichen Kampf am Fluss Jabbok zu erinnern. Jabbok bedeutet so viel wie Staub, Erdenstaub. Jakob nun ist wie Esther, das heißt, ich bin verborgen. Es ist das verborgene Wohnen der göttlichen Seele in der Welt, hebräisch Shechinah. Und dieses Verborgene, dieser Jakob, bekommt den väterlichen Segen, das heißt, er wird die Welt besitzen, weil er sanftmütig ist und nicht wie Esau auf äußere Macht fixiert. Auch in der Bergpredigt sagt Jesus, dass die Sanftmütigen, die Jakobs also, die Welt besitzen werden. Unser Körper, unsere Außenwelt, unsere kausale Vernunft, die uns nach Nutzen fragen und uns alles in einer bestimmten Absicht tun lässt, spürt, dass dem Jakob in uns die Verheißung des Reichs geschenkt ist. Und dann beginnen wir, Jakob in uns zu hassen. Wir verdrängen ihn aus unserem Bewusstsein, ignorieren ihn. Das heißt, wir sind dabei, ihn in uns auszulöschen und zu töten. Deshalb flieht Jakob ans jenseitige Ufer des Flusses, heißt es. Er flieht über die Schwelle der Vier hinweg zur Eins. Darum heißt Jakob auch der Ifri, der Hebräer, der vom jenseitigen Ufer. Dieses Fliehen Jakobs vor Esau muss sein. Wir müssen vor der uns bedrängenden Macht des Äußeren fliehen. Fliehen nicht in dem Sinn, dass es einem dabei schlecht geht, sondern dieses Fliehen ist eine Haltung, eine Tendenz in uns, die uns eingeschaffen ist. Fliehen heißt etwas loslassen, an das man sich nicht binden will. Wir würden nämlich unsere Würde als Mensch verlieren, wenn wir Esau, das Äußere mit allem, was dazugehört, nicht als Gefahr einschätzten. Wir müssen uns von unserem veräußerlichten Denken lösen. Wir müssen ausziehen wie Abraham, der aus Ur in Chaldäa ausgezogen ist. Auch so ein sprechendes Bild. Wir sollten in dem Gefühl mehr noch im Bewusstsein denken und handeln, dass wir nicht auf die normale, weltliche Weise weitermachen können. Die Bilder der Bibel erzählen, wie Rebekka und Isaak den Jakob zur Flucht drängen. Sie sagen ihm, wo er hinziehen soll, nach Ever Hanahar, das heißt ans jenseitige Ufer, nach Aram, hebräisch Naharaim, zum Fluss, der doppelt ist, wo man also die doppelte Zeit bemerkt, die Zeit und die Ewigkeit. Und dann wird erzählt, dass Isaak dem Jakob große Schätze mitgibt, die ganze Tora. Es heißt, er gibt Jakob Gold, Silber und Edelsteine mit. Alles das, was der Mensch in den Palästen, den himmlischen Hallen, den hebräischen Hechalot sieht, wenn er den Weg zum Ursprung geht. Edelsteine sind die verschiedenen Zahlenverhältnisse, die es gibt. Durch die Pracht der realen Edelsteine bekommen wir einen Eindruck, wenn wir sie als Entsprechung nehmen von den wunderbaren, kostbaren Proportionen, die dort in der unsichtbaren Welt herrschen. Bei den biblischen Metallen und Früchten ist es ähnlich. Auch sie sind als Entsprechungen gedeckt von anders nicht ausdrückbaren Kräften, von Mächten, von himmlischen Dingen. Zum Beispiel Gold als Metall. Entsprechung für Licht, Sonne, Güte, Tag, Aktivität, Feuer, erster Tag, Abraham. Gold ist auf der rechten Seite des Schöpfungsschemas angeordnet. Silber als Metall bedeutet Mond, Wasser, Gesetz, Nacht, Passivität, Isaak, zweiter Tag, links. Eisen als Metall bedeutet etwas Doppeltes, von jeder Seite etwas. Etwas Gold, etwas Silber, daher die Farbe des Eisens als Entsprechung für Jakob, den dritten in der Mitte, das Ergebnis, die Frucht. Quecksilber als fließendes Metall, als viertes Metall. Die vier der fließenden Zeit, 40, das sich ständig ändernde, das einer Form bedarf, Regeln, Gesetze, um sich nicht zu verflüssigen. Sogenanntes rotes Quecksilber ist ein höchst explosiver Sprengstoff. Zinn, das fünfte Metall, linke Seite, Farbe silberähnlich, ist nicht so edel wie Silber. Fünfter Tag. Gegenstände des täglichen Lebens, Gefäße, Kupfer, das sechste Metall, steht für den am sechsten Tag geschaffenen Menschen. Es ist rötlich. Wie der Mensch eine Mischung aus Rot, Norden, Materie, Erscheinendes und Weiß, Süden, verborgen, das heißt, als Farbe nicht vorhanden, nicht feststellbar ist, da in Weiß alle Farben vereint sind. Kupfer am sechsten Tag. Gebrauchsgegenstände, Schmuck, aber vor allem auch Waffen, das heißt Entsprechung für Auseinandersetzung. Weiter auch Kultgefäße, eherne Schlange, die zur Rettung des Volkes von Mose aufgestellt wurde. Blei, das siebte Metall, steht für den siebten Tag, an dem Gott ausruht, nachdem alles entstanden ist. Blei ist die Endstufe des radioaktiven Zerfalls von Uran. Als Metall ist es ebenfalls ein Endprodukt. Entsprechendes finden wir bei den sieben biblischen Früchten: Weizen, Gerste, Weintrauben, Feige, Granatapfel, Olive, Dattel und als verborgenes Zeichen für den achten Tag die achte Frucht, die Mandel, steht für Taufe und Beschneidung. Das alles aber gehört zur Tora, zur Lehre, zu dem Wissen von den Dingen dieser und der anderen Welt. Es sind die Perlen, also etwas sehr Schönes, Kostbares, Seltenes, Schmückendes, die nicht vor die Säue geworfen werden dürfen, wie Jesus sagt. Man muss auf die Perlen aufpassen und man muss wissen, wem man sie gibt. Jakob, so heißt es weiter, geht also mit den Schätzen beschenkt und flieht mit ihnen vor Esau. Dieser schickt einen seiner Söhne ihm nach, damit er ihn umbringe. Auch hier ist es wichtig zu bedenken, was Sohn heißt, hebräisch Ben, denn Ben bedeutet bauen. Sohn ist das von uns, mit welchem wir bauen. Es ist die handelnde, aktive Seite in uns. Esau bzw. Esaus Sohn erreicht sein Ziel nicht. Es kommt aber zu einer Konfrontation mit Jakob, bei der er beraubt wird. Er verliert alles, alle Schätze, die ganze Habe. Ausgeplündert steht Jakob da. Dies entspricht der Lage, wo wir sagen, Ich sehe kein Ziel mehr vor mir. Nichts geht mehr. Alles stimmt nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe mich nicht mehr, meine Welt, mein Leben. Ich sehe keinen Sinn mehr in allem. Totale Ratlosigkeit, Resignation, aufgeben wollen, Depression. An diesem Punkt, der in jedem Leben, jedes Menschen einmal oder mehrmals vorkommt, kehren die drei Freunde des Akiba um. Sie kehren um auf der Hälfte des Weges ins Paradies, der Hälfte des Weges zu sich selbst. Sie scheitern. Der eine wird verrückt, der zweite stirbt, der dritte wird ein Spötter. Nur Akiba geht weiter und kommt heil zurück. Akiba träumt. Die anderen können nicht träumen, weil sie ihren Weg nicht zu Ende gegangen sind. Akiba geht seinen Weg. Er geht ihn, weil er die beiden Frauen hat. Die treue, sanfte, vertrauende, wartende, zurückgezogene Frau, die Akiba gegen den Willen seines Schwiegervaters geheiratet hat. Und auf der anderen Seite die Römerin, die Frau des Römers Turnus Rufus, die erfolgverwöhnte, verführerische, glänzende, sich in Szenen setzende, um deren Willen Akiba, als er sie sieht, ausspuckt, weint und lacht und sie dann aber doch auch seine Frau wird. Diese beiden Frauen Akibas entsprechen den zwei Seiten im Leben, den zwei Seiten der Schöpfung, der inneren, der verborgenen und der erscheinenden äußeren. Nur wenn wir beide haben, sie annehmen und uns mit beiden verbinden, nach Art einer Verlobung oder Ehe, kommt es bei uns zum Traum jenseits der Schwelle. Sonst, wenn wir nur die eine Frau akzeptieren, nur die eine Lebenswirklichkeit verhindert, die Einseitigkeit unser Träumen. Das war jetzt die fünfte Episode zum Thema Traum bzw. Träume. Lade dich ein, auch die nächste Episode anzuhören. Bis dahin und bleibe behütet.